Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ich sag mal Mitte der 50er Jahre, in meinen 50er Jahren, begann es in den Waden zu ziehen und zu schmerzen bei längeren Treppenaufstiegen und langen Bergaufetappen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt auf mangelnde Fitness geschoben und nicht weiter beachtet.
Das ist nicht schön, wenn man alle paar Meter stehen bleiben muss, weil die Beine so schmerzen. Und damit das nicht so auffällt, dass man nicht mehr weiterlaufen kann, betrachten viele Betroffene dann irgendetwas genauer, was sich ihnen da bietet. Das kann eine Blume sein oder, wenn man in der Stadt umhergeht, ein Schaufenster. Dann wird halt die Schaufensterauflage gründlich studiert, um nicht zu zeigen, es liegt an den Beinen. Und daher kommt auch der Name Schaufensterkrankheit. Wir klären jetzt, was steckt dahinter? Warum schmerzen die Beine? Sind nur die Beine betroffen? Was kann man tun, um die Schaufensterkrankheit zu verhindern? Und wie wird sie behandelt? Diese und weitere Fragen klären wir in dieser Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori. Herzlich willkommen. Unsere Expertin ist Professorin Christine Espinola-Klein. Sie ist Direktorin des Zentrums für Kardiologie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Sie ist Gefäßmedizinerin. Und darum geht es bei uns nämlich jetzt, um die Blutgefäße. Guten Tag, Frau Professorin Espinola-Klein. Hallo.
Hallo, Frau Satori. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Klären wir doch mal am Anfang. Schaufensterkrankheit ist ja ganz anschaulich, aber es beschreibt ja noch nicht, was da genau im Körper passiert. Wie kommt es zu den Schmerzen in den Beinen?
Die Schaufensterkrankheit ist eine Spielform der Arterienverkalkung, der sogenannten Arteriosklerose. Dabei kommt es zu einer Einengung der Arterien, die die Becken- und Beingefäße betreffen. Und dadurch werden die Muskeln in den Beinen nicht mehr gut durchblutet. Und wenn die Patienten in Ruhe sind oder die Personen in Ruhe sind, dann passt das noch ganz gut, aber bei Belastung, wenn die Muskeln mehr Blut brauchen, reicht das nicht mehr. Und das führt zu Schmerzen in den entsprechenden Muskelpartien. Also wenn zum Beispiel die Oberschenkelschlagader verengt ist, dann tut es in der Wade weh.
Und das kann nur in den Beinen auftreten?
Typischerweise ist die Arterienverkalkung eine Erkrankung, die den gesamten Körper betrifft. Das heißt, wenn Patientinnen und Patienten in den Beinarterien bereits diese Erkrankung haben, dann sollte man daran denken, dass vielleicht auch die Herzkranzgefäße betroffen sind. Dann spricht man ja von einer koronaren Herzerkrankung und vielleicht ein Risiko für einen Herzinfarkt besteht. Oder es können auch die Halsschlagadern betroffen sein. Dann besteht ein Risiko für einen Schlaganfall. Es kann aber auch sein, dass beispielsweise die Bauchschlagader erweitert ist, dann spricht man von einem Aneurysma der Bauchschlagader oder vielleicht sind die Nierenarterien eingeengt. Also die Erkrankung betrifft immer den ganzen Körper und ein großer Teil der Behandlung betrifft natürlich auch das Gesamtrisiko des Patienten und der Patientin.
Ich habe noch gefunden, Ärzte nennen es periphere arterielle Verschlusskrankheit. Ist das richtig?
Das ist richtig.
PAVK, also genau. Dass wir, falls mal das Wort auftaucht in dieser Sendung, dann wissen wir, Schaufensterkrankheit, finde ich, ist doch der einfachere Begriff.
Ja, wobei die PAVK, die inkludiert natürlich nicht nur die stabile Form, also die Schaufensterkrankheit oder das Hinken bei entsprechender Durchblutungsstörung ist ja die stabile Form. Die PAVK inkludiert natürlich auch noch die kritische Durchblutungsstörung der Beine, wenn bereits Wunden auftreten oder die Patienten sogar schon Schmerzen in Ruhe haben.
Und das ist dann, wenn es schon fortgeschritten ist und noch schlimmer wird.
Genau, und in diesem Stadium ist natürlich dann auch das Risiko für eine Amputation erhöht.
Wie viele Menschen in Deutschland sind denn betroffen? Tritt das eher häufig auf oder eher selten auf, also generell die Schaufensterkrankheit?
Es ist sehr häufig, zumal gerade ältere Menschen es oft gar nicht merken, dass sie betroffen sind. Vielleicht sind sie aus anderen Gründen eingeschränkt in der Belastung und kommen gar nicht so weit, dass die Schmerzen auftreten. Und wenn man direkt die Durchblutung der Beine misst, dann kann man bei Menschen, die über 65 Jahre sind, in bis zu 10% der Fälle so eine Durchblutungsstörung feststellen.
Okay. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich ausführlich mit einem Herrn unterhalten, mit Herrn Johannes Gammerschlag. Er leitet eine Selbsthilfegruppe, die Selbsthilfegruppe Schaufensterkrankheit im Marienhospital Wesel. Und wir haben ihn am Anfang der Sprechstunde einmal schon mal kurz gehört. Da beschrieb er, dass er ja anfangs dachte, als die Beine schmerzen, er sei einfach nicht mehr fit. Später wurde dann klar, dass die Schaufensterkrankheit schuld ist. Hören wir doch mal rein.
Einen Teil würde ich zurückführen auf Vererbtes, einen weiteren Teil auf Raucherei. Ich habe 40 Jahre gequalmt, nicht wie ein Schlot, aber Der Schacht am Tag war es halt absolut schlecht. Ich habe 25 Jahre zu viel Alkohol getrunken, auch schlecht für die Gefäße. Und letztendlich habe ich mich viel zu wenig bewegt. Das Ganze hat sich dann ein wenig verändert, als ich mit 59 soweit war und meine Alkoholkrankheit therapiert habe und damit zum Thema Achtsamkeit gefunden habe. Da habe ich dann mal so ein bisschen näher reingehört und meinen Hausarzt nach den Schmerzen gefragt. Da hat der erste Arzt auch mal nichts gemacht und der zweite, ein jüngerer, hat dann gesagt, wir machen mal eine Doppleruntersuchung. Damit fing der ganze Spaß an. Da war ich so 60, da gab es dann als erste Lösung ASS, als Blutverdünner. Und es gab dann die Überweisung zum Gefäßchirurgen. Und die haben dann relativ schnell festgestellt, dass an beiden Beinen die Oberschenkelarterien sehr stark mit Ablagerungen versehen waren. Dann ist im Alter von 61, also vor 7 Jahren, am linken Bein eine Ballonkathetererweiterung gemacht worden. Das ging ruckzuck, ein kleiner Schnitt in der Leiste, Ballon rein, durch, ein Tag Krankenhaus, nach Hause, Top-Ergebnis. Am rechten Bein das Gleiche, hat nicht funktioniert, die Maßnahme ist abgebrochen worden. 2 Monate später dann Bypass-Operation von der Leiste bis zum Knie. Ist dann halt ein Stückchen Plastik statt einer Arterie eingebaut worden. Das hat auch relativ lange gehalten, etwa 3 Jahre. Dann gab es die erste Bypassreinigung. Auch keine riesengroße Sache, aber die Leitung geputzt. Ist nicht viel besser als eine Rohrreinigung. Aber die Bypassreinigungen haben alle nicht geholfen. Die Arterien im Unterschenkel haben sich letztendlich vor 2 Jahren zugesetzt. Fast schlagartig nach einem längeren Flug. Da konnte ich am Flughafen nicht mehr laufen, es ging gar nicht mehr. Krankenhaus versucht, den Fuß zu retten. Das hat nicht funktioniert. Die Versorgung ist da nicht mehr in Gang gekommen. Und dann hat man Anfang 23 den Unterschenkel im Knie amputiert. Und dann hat es ewig gedauert, bis es zugeheilt war, weil es ja eine Durchblutungsstörung ist. Aber es ist zu. Ich laufe seit fast 6 Monaten wieder auf 2 Beinen. Mehr schlecht als recht. Ich sag mal, ich habe vor der Amputation dafür gesorgt, dass die Durchblutung in den Beinen besser wird. Und zwar mit dem Einzigen, was ein Schaufensterkrankheit erkrankter überhaupt machen kann, laufen.
Leicht war das nicht, wieder laufen zu lernen mit einer Prothese nach der Amputation. Frau Spinola-Klein, Sie hatten ja eben schon mal gesagt, dass es, wenn die Krankheit dann weiter fortschreitet, so wie das genau hier jetzt auch beschrieben wurde, dass es dann zur Amputation kommen kann. Kommt das denn häufig vor? Also ist das quasi unausweichlich oder kann man das quasi noch stoppen, verhindern?
Tatsächlich ist in dem Stadium, in dem sich der Patient eben zu Anfang befunden hat, nämlich im Stadium der Schaufensterkrankheit, das Risiko für eine Amputation relativ gering. Es liegt höchstens bei etwa 2%. Das heißt, die meisten Patienten werden sich stabilisieren und was der Patient auch beschrieben hat, das Allerwichtigste in diesem Stadium ist zum einen Gehtraining. Das heißt, was bedeutet das? Nun, wenn die eigenen Adern verstopft sind, ich erkläre das dem Patienten immer wie beim Straßenverlauf, wenn die Autobahn zu ist, dann wird erstmal aus einer 4-sperrigen Autobahn eine 2-spurige, eine 1-spurige. Und irgendwann kommt der Verkehr nicht mehr durch und dann bilden sich Umgehungswege. Das sind die sogenannten Kollateralen und die können wir trainieren. Ich sage immer den Patienten, sie können aus den Trampelfaden richtige Straßen machen und da ist die beste Therapie das Gehtraining und wenn das die Patienten schaffen, dann kommt es gar nicht erst zu dieser Spirale mit Eingriffen wie Ballonerweiterung, Bypassanlage und schließlich Amputation. Anders sieht das allerdings aus, wenn die Patienten bereits Wunden haben oder Ruheschmerzen. Der Patient hat das ja auch geschildert. Nach dieser Flugreise war plötzlich das Bein schon in Ruhe nicht mehr gut durchblutet. Dann ist das Amputationsrisiko in der Tat sehr, sehr hoch. Und auch das Risiko, an der Erkrankung zu versterben. Und wenn man eine Wunde hat oder Ruheschmerzen, dann hat man ein Risiko, innerhalb des ersten Jahres entweder zu sterben oder das Bein zu verlieren, von 50%.
Das ist ja doch drastisch. Dieses Gehtraining, auf der anderen Seite fängt diese Krankheit ja damit an, dass ich, wenn ich zu viel laufe, dass es mir wehtut. Das heißt, bekomme ich dann richtig Krankengymnastik, damit ich dann immer wieder gucke, wie weit kann ich gehen? Ein bisschen wehtun ist in Ordnung, aber nicht zu viel. Also woher weiß ich, wie viel ich gehen darf?
Also grundsätzlich gilt, die Patientinnen und Patienten dürfen so viel gehen, je mehr, umso besser. Natürlich ist es so, am besten ist es, man trainiert in einer Gefäßsportgruppe. Mhm. Dann sind gute Ansprechpartner, ich bin ja vom Fach her Angiologin und Kardiologin, also Angiologen, Gefäßinternisten sozusagen, die haben in der Regel auch Kontakte zu Gefäßsportgruppen. Und unter dieser Anleitung bekommt Patientin und Patient Hausaufgaben und kann selbst trainieren. Mhm. Wenn keine Gefäßsportgruppe in der Nähe verfügbar ist oder Patientinnen und Patienten vielleicht beruflich sehr eingespannt sind und es nicht schaffen, dann hilft es auch, selber ein Trainingstagebuch zu führen und selber zu denken, wie weit bin ich bei meinem Spaziergang gekommen? Man kann in den Schmerz hineinraufen, das ist nicht schädlich. Man kann aber auch kurz vorher aufhören, wenn der Schmerz zu stark ist. Die Schmerzen hören in der Regel auf nach einer kurzen Pause und man sollte dann auch weitergehen. Und man merkt mit einem Tagebuch, dass man von Tag zu Tag, von Spaziergang zu Spaziergang weiterkommt. Es dauert eine Weile, ist aber die allerbeste Therapie der Schaufensterkrankheit.
Einfach um diese Umleitungen quasi zu bilden, weil genau. Auf der Autobahn der Stau ist, also ganz viele Umleitungen sollen sich heranbilden.
Genau.
Jetzt sagte ja Gamaschlag auch, also er gab die Schuld dem Rauchen, er hat ja auch ordentlich geraucht. Er sagte selber zu wenig Bewegung und Vererbtes. Was würden Sie denn sagen? Zu wenig Bewegung, haben wir jetzt drüber gesprochen, das Rauchen, welchen Faktor, wie groß ist die Wirkung des Rauchens?
Also Rauchen ist tatsächlich neben dem Diabetes, also der Zuckererkrankung, der Hauptrisikofaktor für die Durchblutungsstörung der Beine. Natürlich gibt es auch andere Risikofaktoren, Fettstoffwechselstörungen, zum Beispiel erhöhtes Cholesterin und Bluthochdruck und auch genetische Faktoren, familiäre Faktoren, das hat der Patient ja auch schon gesagt. Aber Rauchen ist wirklich ein ganz zentraler Faktor. Und wir wissen, wenn die Patientinnen und die Patienten weiter rauchen, dann schreitet die Erkrankung fort. Und auch wenn man eine Behandlung durchführt, man zieht ja keine neue Ader ein. Man repariert quasi defekte, verkalkte Arterien und dann kommt es auch sehr schnell wieder zu einem Rückfall, so wie der Patient das auch beschrieben hat. Also aufhören zu rauchen ist eine ganz, 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 ganz zentrale Komponente. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Das heißt, um das nochmal zu unterstreichen, es lohnt sich also, selbst wenn bei mir diese Krankheit schon festgestellt wurde und der Arzt das diagnostiziert hat, selbst dann lohnt es sich noch mit dem Rauchen aufzuhören.
Ganz genau. Man kann auf die Bremse treten. Man kann das Fortschreiten der Erkrankung ausbremsen. Und vielleicht ist noch ein Punkt mir besonders wichtig bei Rauchern mit PAVK, also mit Durchblutungsstörungen der Beine und Beckengefäße. Nicht selten betrifft die Arterien dann die Beckenschlagadern. Und die kann auch durchaus schon bei jungen Menschen auftreten. Auch bei Frauen, auch um die Mitte 40 kann das durchaus schon auftreten, wenn man Raucherin ist. In dem Fall wird es oft verwechselt mit Rückenschmerzen. Deswegen ist es ganz wichtig, man kann das unterscheiden mit einem Laufbandtest beim Angiologen, bei der Angiologin, ob es sich um eine Rückenproblematik handelt oder eine Spinalkanalstenose beispielsweise oder um eine Durchblutungsstörung. Und dann muss man natürlich das Richtige zuerst behandeln. Das wird oft übersehen, einfach weil man denkt, ja, Rückenschmerzen kommen immer vom Rücken. Das ist ein Ziehen, das vom Rücken ausgeht, ins Gesäß sich fortsetzt und dann in den Oberschenkel zieht. Das ist auch ganz typisch.
Dann sind wir doch gleich jetzt bei der Diagnose. Sie sagten jetzt, man muss einen Lauftest machen. Das ist das Mittel der Wahl, um eine Schaufensterkrankheit zu diagnostizieren? Oder was macht der Arzt, die Ärztin sonst noch?
Also das Allerwichtigste ist erstmal eine klinische Untersuchung. Das heißt, man muss sich den Patienten genau anschauen. Man muss sich auch schauen, gibt es vielleicht Wunden, die der Patient, die Patientin gar nicht gemerkt hat. Das ist bei Diabetikern ganz häufig, weil auch die Nerven erkrankt sind. Also auch zwischen die Zehen schauen. Manchmal entsteht aus einem harmlosen Fußpilz eine tiefe Wunde oder aus einer Verletzung bei der Fußpflege dann eine Wunde, die nicht mehr heilt. Dann muss man schauen, wie ist die Hauttemperatur, wie sind die Pulse. Dann hört die Ärztin, der Arzt noch die Gefäße ab, ob man irgendwo ein Strömungsgeräusch hört. Wenn man so ein Rauschen hört, dann kann das auf eine Engstelle hindeuten. Dann wäre der erste Basistest die Messung des Blutdrucks am Knöchel. Das funktioniert ähnlich, wie die Hörerinnen und Hörer das sicherlich kennen von der Blutdruckmessung am Arm. Nur, dass wir damit nicht mit dem Stethoskop arbeiten können, sondern mit einem kleinen Doppler-Element, das uns den Puls hörbar macht. Und dann kann man schon ganz gut sagen, ja, ja, wahrscheinlich liegt eine Durchblutungsstörung vor oder nicht. Und der nächste Schritt wäre dann der Weg zum Gefäßspezialist, zum Beispiel zum Angiologen, zur Angiologin, um dann diesen Laufbandtest durchzuführen.
Hm. Doppler wäre so eine Art Ultraschall.
Genau, Doppler ist eine Ultraschallmethode, die letztlich feststellt, wie ist der Blutdruck am Knöchel im Vergleich zum Blutdruck am Arm. Und das sollte ja mindestens gleich sein. Und wenn der Blutdruck am Knöchel niedriger ist als am Arm im Verhältnis, dann hat man eine Durchblutungsstörung.
Das heißt, diese ersten Untersuchungen, die Sie genannt haben, das könnte auch noch die Hausärztin machen zum Beispiel. Und wenn die sagt, oh, das sieht mir so aus, als wenn das PAVK sein könnte, dann sollte man eine Gefäßspezialistin aufsuchen?
Ganz genau, ganz genau. Und was viele Hausärztinnen und Hausärzte auch schon machen können, sie haben ein Ultraschallgerät und können dann schauen, wie sehen denn die Arterien im Ultraschall aus. Und damit kann man dann auch schon eine gute Einschätzung machen, ob eine Durchblutungsstörung tatsächlich vorliegt.
Mhm. Muss ich nochmal nachhaken, weil Sie schon zweimal jetzt Diabetes erwähnt hatten. Mhm. Einmal als Risikofaktor und dann auch, dass dann Wunden schlechter heilen. Können Sie noch mal erläutern, warum Diabetes denn jetzt ein Risikofaktor ist?
Nun, Diabetes ist ein Risikofaktor, weil er zum einen zu einer Erkrankung insbesondere der Beckenbeingefäße führt. Und typischerweise sind die Unterschenkelarterien betroffen. Dann haben Diabetiker aber häufig auch durch den Diabetes eine Nervenstörung. Das heißt, sie merken das Frühsymptom Schmerz nicht so. Ne, während der Raucher oft die Schmerzen beim Laufen hat, wie unser Patient im Beispiel, dann merkt der Diabetiker erst, dass die Durchblutungsstörung vorliegt, wenn Wunden nicht mehr heilen. Mhm. Deswegen ist es auch ganz klar in Deutschland so vorgesehen, dass Diabetiker regelmäßig nach einer Durchblutungsstörung der Beine konkret klinisch untersucht werden vom Hausarzt, von der Hausärztin, damit man früh Symptome erkennt und die Patienten nicht zu spät zum Arzt kommen, wenn die Wunden schon nicht mehr heilen und die Erkrankung sehr weit fortgeschritten ist.
Hm. Welche Rolle spielt denn die Ernährung? Wir haben jetzt über das Rauchen gesprochen. Wie Bewegung ist wichtig? Diabetes ist ein Risikofaktor. Kann ich durch meine Ernährung auch beeinflussen mein Risiko für die Schaufensterkrankheit?
Ja, unbedingt. Also Ernährung und aber auch Bluthochdruck, das sind ganz wichtige Faktoren. Zum Beispiel sagte ich ja auch bereits, dass die Fettstoffwechselstörung eine wichtige Rolle spielt bei allen Formen der Arterienverkalkung. Also auch bei der koronaren Herzerkrankung, bei der Halsschlagader und auch bei den Beinen. Und da ist es wichtig, auf eine gesunde, fettarme Kost zu achten, auf viele ballaststoffreiche Kost, auf viel Gemüse, viel Obst. Das sind die wichtigen Faktoren. Und das spielt eine ganz wichtige Rolle. Also zu den Lebensstilfaktoren gehört die gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und auch natürlich das Nichtrauchen. Also das sind ganz wichtige Faktoren. Und wenn das alles zusammenkommt, die Patienten dann eben sich gesund ernähren, sich viel bewegen, dann haben sie natürlich auch eine gewisse Gewichtsreduktion, mehr Bewegung, dann geht der Blutdruck runter, dann sind die Cholesterinwerte besser eingestellt. Und das ist letztlich für das Ausbremsen dieser Arterienverkalkung ein ganz, ganz essentieller Baustein, den die Patientinnen und Patienten selbst betreiben können.
Hm. Jetzt hat der Gammaschlag ja auch verschiedenste Behandlungen beschrieben. Also er sagte, am Anfang hat er einen Blutverdünner bekommen, ASS, so eine Art Aspirin, also der Wirkstoff von Aspirin, und dann einen Ballonkatheter. Das stelle ich mir so vor, dass dann die Arterie wirklich nochmal aufgedrückt wurde von innen. Wird das so üblicherweise gemacht?
Ja, also grundsätzlich ist es so, also zur Blutverdünnung, man muss sich ja vorstellen, das ist wie kleine Gebirge, die Arterienverkalkung in den Arterien, und da bilden sich gerne Blutklümpchen, also Gerinnsel dran, damit das nicht passiert und die Arterie sich vollständig verschließt. Ich vermute, das ist das, was auch nach dieser Flugreise passiert ist, wird eine Blutverdünnung durchgeführt. Die kann man entweder mit Aspirin machen oder mit Clopidogrel, das sind so die normalen Blutverdünner. Dann wäre auch noch wichtig gewesen, eine cholesterinsenkende Therapie mit einem Statin, das möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, und zur Ballonerweiterung. Nun, es ist so, welche Behandlung durchgeführt wird. Grundsätzlich gilt, im Stadium der Schaufensterkrankheit sollte man zunächst versuchen, mit Gehtraining zu erreichen, was geht. Die Kollateralen, diese Umgehungswege, diese Straßen, die sich neu bilden, die gehen in der Regel nicht selber zu. Im Stadium der kritischen Durchblutungsstörung, also der Wunden oder des Ruheschmerzes, muss man eine, wie wir sagen, Revaskularisation überlegen. Das wäre dann entweder eine Ballonerweiterung oder eine Bypassanlage. Mhm. Und was von beidem möglich ist, das hängt dann, wie der Patient es schon gesagt hat, davon ab, ob es sich um ein kurzes, geschlossenes Gefäß handelt oder ob eine Engstelle nur vorliegt. Dann würde man mit einem Ballonkatheter in die Arterie hineingehen, das Ganze weiten. Die Verkalkung drückt man damit natürlich nur in die Aderwand hinein. Ne?
Die ist dann nicht weg.
Die ist dann nicht weg. Genau. Das ist nur ein, sage ich jetzt mal, Reparieren eines Kranken eigenen Rohres oder, wie ich den Patienten auch oft sage, eines Autos, das nicht neu ist. Da wird ein Ersatzteil eingebaut oder ein Teil repariert. Und dann manchmal muss man auch Stents einsetzen, um die Verkalkung dann offen zu halten. Und danach ist natürlich umso wichtiger in dieser reparierten Arterie, dass sie sich nicht wieder zusetzt. Und deswegen braucht man dann auch weiterhin Medikamente, Gefäßsport, gesunde Ernährung, aufhören zu rauchen, Einstellung des Diabetes und des Blutdrucks und der Cholesterinwerte. Das ist nach der Behandlung genauso wichtig wie vorher natürlich.
Das heißt, eine ordentliche Mischung aus Therapien, die der Arzt oder die Ärztin durchführen kann, aber auch Eigeninitiative des Patienten.
Ja, Eigenverantwortung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und nochmal ein Appell an die Hörerinnen und Hörer, lassen Sie sich helfen. Der erste Schritt zum Beispiel zum Nichtrauchen ist immer, dass man selber entscheidet, man möchte Nichtraucher werden. Und wenn man das möchte, dann lassen Sie sich helfen. Mhm. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, in diesem Weg unterstützt zu werden.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir reden über die Schaufensterkrankheit und die Gefäßmedizinerin Professorin Espinola Klein beantwortet jetzt Ihre Fragen. Und da haben wir den ersten Anrufer aus Berlin. Hallo, guten Tag.
Ja, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag. Hallo, Herr Wolfgang. Schön, dass Sie anrufen. Was ist Ihre Frage?
Ich leide bereits an diesen Krankheiten, die jetzt gerade besprochen wurden, seit 25 bis 30 Jahren. Bin lange in Behandlung, mache jährlich auch meine entsprechenden Zwischenuntersuchungen. Dazu wurde bei mir noch festgestellt, dass ich ja so einen Faktor 5 Leiden habe. Also ich bin operiert worden und zwar an der Halsschlagader. Ich habe bereits einen Stent im linken Fuß unterhalb des Knies. Und ich habe laufend immer nur verschrieben bekommen, Pregabalin. Und das hat nie geholfen. Mhm. Ich habe das jahrelang also eingenommen und habe es jetzt abgesetzt, weil es brachte bisher nichts. Und das ist eigentlich meine Frage dazu, zu diesem Medikament. Gibt es eigentlich noch was anderes? Ich nehme Blutverdünner, ich nehme Atorvastatin, also Vastine etc. Ich nehme reichlich jetzt. Also ich bin gerade umgestellt worden und zwar bei dem Blutverdünner auf Eliquis und Apixaban. Weil vorher hatte ich was anderes, Fenprogramme oder wie das hieß. So, aber Pregabalin interessiert mich, weil es hat nie geholfen.
Ja, ich gebe Sie mal weiter an Professorin Espinola Klein. Ich sage nur mal zur Vorsicht oder generell an alle Hörer und Hörerinnen, hier kann natürlich unsere Experten und Expertinnen wissen immer sehr viel, aber sie können natürlich keine Diagnose auf dem Sender stellen, weil dazu, ihr war Arzt, bei dem Sie sind, der hat Sie richtig untersucht, der kann noch bestimmte Tests machen und sowas. Frau Espinola Klein kennt ja gar nicht richtig Ihre Krankengeschichte. Aber sie kann vielleicht generell mal sagen, was sie von diesem Medikament weiß. Wir wissen ja alle gar nicht, wofür das gedacht ist.
Ja, lieber Herr Wolfgang, also vielen Dank für Ihr Vertrauen, dass Sie anrufen. Natürlich hat Frau Sartori recht. Ich kann nur ein bisschen beraten, weil ich Sie jetzt selber nicht untersucht habe. Also ich vermute, Sie haben auch eine sogenannte Polyneuropathie und nehmen deswegen das Pregabalin, das eher diese Schmerzkomponente behandeln soll. Jetzt ist es so, wenn Sie tatsächlich an der Schaufensterkrankheit, an der PAVK leiden, dann gilt natürlich auch für Sie, unabhängig von dieser Nervenkomponente, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und der verbessert auch letztlich die Durchblutung der Nerven, genauso wie die Durchblutung des Muskelgewebes natürlich Bewegung ist. Soweit es Ihnen möglich ist, sollten Sie trainieren. Und da ist vielleicht nochmal ein ganz guter Tipp, nicht nur für Sie, sondern auch für die anderen Hörerinnen und Hörer. Wir wissen heute, dass jede Form von Training auch die Umgehungskreisläufe in den Beinen beeinflusst. Also auch wenn Sie den oberen Körper trainieren, also zum Beispiel Armübungen machen, wirkt sich das auch gut auf Ihr Gefäßsystem im ganzen Körper aus. Natürlich haben Sie gesagt, Sie nehmen was zur Blutverdünnung, Sie nehmen das Eliquis. Da wird es sicherlich noch weitere Diagnosen geben, warum Sie genau dieses Medikament zur Blutverdünnung nehmen. Und Sie nehmen ein Statin, das ist ein cholesterinsenkendes Medikament. Habe ich vorhin schon gesagt, das ist was ganz, ganz Wichtiges für jede Art von Arterienverkalkung, für den Patienten genauso nach Herzinfarkt wie mit einer PAVK, um einfach diese Fetteinlagerungen in den Arterien zu reduzieren. Und ich denke, für Sie nochmal als Tipp, was Sie an Bewegung machen können, tun Sie das. Sie sind ja offenbar in einem stabilen Zustand, wenn Sie jährlich gecheckt werden. Und das ist insofern ganz wichtig. Und da machen Sie bestimmt schon ganz vieles richtig.
Herr Wolfgang, steht das schon oben auf Ihrem Zettel, ganz oben, die Bewegung?
Ihre Aussage kann mich nicht befriedigen, weil ich mache ja all das, was Sie jetzt gesagt haben und habe bereits gesagt, erstmal, ich bin 80 Jahre, habe wahnsinnig viele Operationen, ich sage mal hier an der Halsschlagader, alles hinter mir und den Stent im linken Bein. Ja. Und ich mache all das, soweit ich es schmerzlich überhaupt verantworten kann. Ich komme also nicht mehr die 2,5 Treppen nach oben. Ich habe andere Probleme etc. Ich habe also auch entsprechend jetzt, ich komme nicht mehr auf den Namen jetzt, also die Zuckerkrankheit.
Diabetes.
Diabetes. So, ich habe all das, was Sie bisher erwähnt haben.
Ja.
Und wenn ich nachts im Bett liege, habe ich im linken...
Hallo? Herr Wolfgang, wir hören Sie jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass die Leitung abgebrochen ist.
Vielleicht hört er uns ja noch. Vielleicht kann ich noch mal kurz was dazu sagen.
Sagen Sie doch noch. Genau,
ja, das, genau.
Ich denke auch.
Herr Wolfgang, ich verstehe das gut und das ist genau das Dilemma, weil einfach viele Erkrankungen zusammenkommen. Und was mir jetzt nur noch mal wichtig war zu sagen, natürlich, klar, diese Nervenkomponente ist sehr quälend und ist auf die Zuckererkrankung, die Sie ja auch haben, zurückzuführen. Da wäre jetzt mein Vorschlag, wenden Sie sich doch noch mal vielleicht an Ihren behandelnden Angiologen, an Ihren Gefäßmedizinerinnen oder Gefäßmediziner. Vielleicht kann man ja noch mal was an der Durchblutung des linken Beines verbessern. Und ansonsten kann man möglicherweise auch die Medikation umstellen auf ein anderes Medikament, das Ihnen vielleicht bei Ihrer Polyneuropathie ein bisschen besser hilft.
Ja, gut. Das ist natürlich, kommt das öfter vor, dass dann mehrere Sachen quasi zusammenkommen. Also der Herr Wolfgang sagte ja, dass er Diabetes hat und dann auch noch die Verschlusskrankheit und dann auch noch eine Polyneuropathie. Ich nehme an, dass dann die Nerven betroffen sind. Das ist natürlich dann auch viel auf einmal. Ne? Das macht es ja nicht einfacher in der Behandlung auch.
Genau, das ist besonders wichtig. Und daher ist es mir nochmal ein Anliegen zu sagen, dass natürlich sind wir als Angiologinnen und Angiologen auch Internisten, also Fachärzte, für diese Gesamtsituation. Und das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, weil das hat, glaube ich, der Hörer eben auch ganz deutlich gesagt. Es reicht nicht, das Bein alleine zu behandeln. Und das war mir auch ein Anliegen in den bisherigen Fragen und Antworten. Mhm. Es ist immer der ganze Mensch mit all seinen Begleiterkrankungen und Begleitumständen. Und das ist komplex. Und daher müssen wir uns genauso um die Zuckererkrankung kümmern, wie um die Durchblutung des Beines. Weil alles beeinflusst letztlich die Gesamtsituation des Patienten in unserem Fall und ist natürlich für den Patienten quälend und schränkt die Lebensqualität und auch die Prognose deutlich ein.
Mhm. Gibt es eigentlich auch, das haben wir bei anderen Krankheiten, wird dann immer wieder gefragt nach alternativen Heilmethoden. Also dann wird nachgefragt, wirkt Homöopathie, wirkt Akupunktur. Gibt es solche Untersuchungen in Bezug auf die Schaufensterkrankheit?
Es gibt keine guten Daten dazu. Jetzt muss man allerdings sagen, dass gesunde Ernährung, aufhören zu rauchen und Gefäßsport ja auch schon was sehr Alternatives ist. Das ist natürlich für uns auch schon etwas, was nicht medikamentös und wichtig ist für den Patienten. Es gibt in der Tat zu Akupunktur wenig Daten. Es gibt Daten zu Akupunktur im Zusammenhang mit Raucherentwöhnung, die eigentlich ganz gut sind. Und es gibt jetzt zu homöopathischer Therapie wenig Daten. Hier gibt es noch einen Punkt, der mir besonders ganz wichtig ist. Ich würde den Hörerinnen und Hörern davon abraten, Produkte aus Ginkgo jetzt wegen der Schaufensterkrankheit einzunehmen. Das wird ganz gerne mal gemacht, weil diese Produkte haben auch einen gewissen Effekt auf Blutverdünnung und die für die Erkrankung notwendigen Blutverdünner werden dadurch möglicherweise verstärkt und das Risiko für den Patienten, für die Patientin erhöht. Also wenn Sie zusätzlich Medikamente einnehmen, das gilt für Ginkgo-Präparate, das gilt auch für Sachen wie jetzt zum Beispiel Johanniskraut. Also wenn Sie solche Medikamente noch on top nehmen, sagen Sie es bitte Ihren Ärztinnen, Ihren Ärzten. Das kann durchaus auch zu Interaktionen und Nebenwirkungen kommen.
Das wird oft vergessen oder unterschätzt. Gerade diese Sachen, die man ohne Rezept einfach in der Drogerie kauft, so Nahrungsergänzungsmittel. Da gibt es ja ganze Regale voll mit solchen Sachen, wie Sie sagen, Ginkgo oder Johanniskraut oder irgendwas. Und man hat das manchmal gar nicht so auf dem Schirm, dass man seinem Arzt, seiner Ärztin davon erzählen sollte. Aber das ist ganz wichtig, weil die schon auch unerwünschte Wirkungen haben können, ne?
Ganz genau. Und die können Wechselwirkungen haben mit den eigentlichen Medikamenten, die den Patientinnen und Patienten verschrieben werden. Und die können entweder die Wirkung der Medikamente abschwächen oder eben sogar verstärken. Und das kann zu Problemen führen, die letztlich dann den Patientinnen und Patienten schaden.
Ein ganz wichtiger Risikofaktor für die Schaufensterkrankheit ist das Rauchen. Rauchen schädigt die Blutgefäße, sodass die Durchblutung der Beine oder auch anderer wichtiger Muskeln gestört wird. Es lohnt sich immer, mit dem Rauchen aufzuhören, aber es ist so ungeheuer schwer. Was kann helfen? Welche Hilfsmittel, Methoden, Behandlungen wirken wie gut? Darüber möchte ich jetzt reden mit Professorin Antje Steckelberg. Sie ist stellvertretende Leiterin des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Universität Halle. Einen schönen guten Tag, Frau Professorin Steckelberg.
Ja, schönen guten Tag.
Welches ist die beste Methode oder das beste Hilfsmittel, um mit dem Rauchen aufzuhören? Fangen wir gleich mal so an.
Ja, da ist meine Antwort erstmal, es gibt nicht die beste Methode und es gibt auch nicht die eine Methode, sondern die Methoden müssen auch zu den Raucherinnen und Rauchern passen, die überlegen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und da gibt es ein sehr vielfältiges Angebot. So ganz grob kann man da unterscheiden. Es gibt sowohl die psychologischen Angebote als auch pharmakologische Angebote, also die, die mit Medikamenten, mit dem Einsatz von Medikamenten arbeiten. Hm. Und so ganz grob kann da erstmal unterteilt werden, dass es Kurzinterventionen gibt, also Maßnahmen, die wirklich erstmal nur wenige Minuten bis zu 20 Minuten umfassen und auch so als Motivationsbehandlung bezeichnet werden. Und die andere Gruppe, das wären intensivere Verfahren. Dazu gehören sowohl die psychotherapeutischen Verfahren als auch medikamentöse Verfahren, die darauf abzielen, dass der Rauchausstieg gelingen kann.
Hm. Wo wir bei den medikamentösen Verfahren sind, sehr bekannt sind ja Medikamente, die werden auch sonst gegen Depressionen eingesetzt. Wie groß ist denn die Erfolgsquote da, um mal so ein Beispiel zu haben?
Ja, also es gibt verschiedene Medikamente aus der Gruppe, die auch hier in Deutschland eingesetzt werden, die auch zum Teil in Kombination mit psychotherapeutischen Angeboten eingesetzt werden. Und da möchte ich erstmal vorausschicken, damit wir Aussagen darüber geben können, ja, ob jetzt so ein Medikament wirkt oder nicht, braucht es vergleichende Studien, wo man sozusagen schaut, was passiert, wenn dieses Medikament gegeben wird, im Vergleich, wenn in einer anderen Studiengruppe jetzt zum Beispiel ein Placebo gegeben wird. Und das hat man für diese Medikamente auch gut untersucht. Und da ist es so, dass für die Medikamente Variniclin und Bupropion, das sind die, die da auch am besten mit untersucht sind, habe ich mal die Daten für die Behandlung mit Variniclin. Da ist es so, wenn man auf 100 Personen schaut, die jetzt, so wie ich, wenn ich jetzt Raucherin wäre, rauchen, dann haben 10 von 100 schaffen es, ohne Variniclin auch mit dem Rauchen aufzuhören. Das heißt, auch mit Placebo haben die in den Studien es dann geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Und mit dem Variniclin sind es 23 von 100 gewesen. Das heißt, dieser Unterschied von 13, das sind die, die jetzt von der Einnahme von dem Variniclin profitieren, insofern, dass ihnen der Rauchausstieg gelingt.
Das heißt, manchen ist ja schon eine größere Zahl, 23 als 10, aber es bleiben ja dann auch eine ganze Menge, denen das nicht hilft. Da kommen wir jetzt zurück zu dem Punkt, wo Sie sagten, jeder muss rausfinden, was ihm so hilft. Was weiß man denn eigentlich, wie oft im Durchschnitt, wie oft muss ein Raucher das Anlauf nehmen und versuchen aufzuhören mit dem Rauchen, bis er wirklich erfolgreich ist?
Also vielleicht schon mal vorausgeschickt, es gibt auch Raucherinnen und Rauchen, die versuchen aus eigener Kraft den Rauchausstieg zu schaffen. Das kann auch durchaus ein Versuch wert sein, aber man weiß, dass das sehr schwierig ist und nur eine ganz geringe Erfolgsquote hat. Und man weiß auch, dass es auch mit Behandlung, sowohl psychotherapeutische als auch medikamentöse Behandlung, dass es häufig mehrere Versuche braucht, bis dauerhaft mit dem Rauchen aufgehört werden kann. Mhm. Also bei denen, die das aus eigener Kraft heraus versuchen, da sind es ungefähr so 3-7%, die dann auch wirklich auf Perspektive erfolgreich aussteigen konnten. Und man muss sagen, dass die Rückfallquote beim Rauchen so hoch ist, ist auch noch nicht ganz verstanden, warum das so schwierig ist. Aber das bedeutet eben auch, es lohnt sich nochmal wieder anzufangen. Es ist nicht so, dass nach einem gescheiterten Versuch, dass sozusagen nicht die nächsten Versuche da auch langfristig erfolgreich sein können. Mhm.
Man kann sich damit trösten, dass es den meisten anderen auch so geht, dass kaum einer es beim ersten oder zweiten oder dritten Mal schafft, sondern dass es anscheinend irgendwie dazugehört. Anscheinend machen Zigaretten wirklich so süchtig, dass man eben so extrem schwer davon loskommt. Jetzt wird ja auch öfter gesagt, dass die E-Zigarette, dass das ein Mittel sei, um von der Tabakzigarette wegzukommen. Wie sehen Sie das?
Das ist, wir haben ja für Deutschland auch eine Leitlinie, eine S3-Leitlinie, die sich an alle Raucherinnen und Raucher, also nicht alle Raucherinnen und Raucher sind ja auch abhängig, aber diese Leitlinie richtet sich an alle Menschen, die rauchen und möchte da unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und da wird das nicht so als Option gesehen.
Mhm, weil es immer den Einwand gibt, dass viele Menschen dann beides machen. Ne? E-Zigarette ist auch nicht richtig gesund, sondern vielleicht ein bisschen besser als eine Zigarette. Und außerdem kombinieren das manche. Was man ja auch viel...
Noch eine Ergänzung dazu. Das wird durchaus auch diskutiert. Es gibt ja auch Menschen, die sind gerade noch nicht so in der Situation, dass sie sich dafür entscheiden, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber sie möchten den ersten Schritt gehen, um sozusagen den Schaden zu minimieren. Und das sind so Maßnahmen, da wird durchaus die E-Zigarette mit genannt. Der langfristige Weg sollte dann aber Richtung eines Ausstiegs gehen. Aber wie gesagt, solange auch die Entscheidung noch nicht so ganz klar ist und möglicherweise kann das auch ein erster Schritt sein, bevor dann mit weiteren Maßnahmen angestrebt wird, das Rauchen völlig einzustellen.
Also auch hier wieder, man muss genau gucken, in welcher Situation ist derjenige oder diejenige, was kann ihm oder ihr jetzt gerade helfen. Was ich auch viel höre, ist Nikotinpflaster. Wie ist das als Hilfsmittel einzuschätzen?
Die Nikotinpflaster, die werden wie auch andere Nikotinersatztherapien, da gibt es ja nicht nur die Pflaster, da gibt es auch Kaugummi und Nasensprays und auch Mundsprays. Die können einmal allein für sich, aber auch in Kombination mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen eingesetzt werden. Und wenn zum Beispiel, wir kennen ja auch die Barrieren, die den Rauchausstieg besonders erschweren. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Angst vor Entzugserscheinungen groß ist. Und diese Nikotinersatztherapien adressieren ja zum Beispiel solch eine Barriere auch. Wichtig ist hier auch zu sagen, dass diese Nikotinersatztherapien immer für einen sehr begrenzten Zeitraum, also hier geht es eher um Wochen bis wenige Monate, wo die dann eingesetzt werden. Und auch das ist in Studien gut untersucht, sodass man da auch Daten darüber hat. Ich hatte das ja schon an den anderen Beispielen einmal deutlich gemacht. Wichtig ist ja für die Personen auch zu verstehen, welcher Nutzen kann mir da in Aussicht gestellt werden und möglicherweise welcher Schaden kann damit auch verbunden sein. Gibt es zu den Maßnahmen, die da dann diskutiert werden, weiß man was darüber, dass die vielleicht auch schaden können? Mhm. Sodass dann auch eine gute Grundlage für eine Entscheidung gegeben ist.
Es ist für die meisten Raucher und Raucherinnen sehr schwer, von der Zigarette loszukommen. Warum man es immer wieder versuchen sollte und welche Möglichkeiten helfen könnten, darüber sprach ich mit Professorin Anke Stenkelberg von der Universität Halle. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ich bin jetzt verbunden mit Herrn John aus Hessen.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie hatten angerufen.
Ja, mich interessiert, ich bin jetzt 85 Jahre, rauche seit 60 Jahren, Gott sei Dank nicht mehr. Und meine Frage ist, welche alternativen Bewegungsmöglichkeiten zum Gehen habe ich? Also ich gehe so zweimal am Tag mit dem Hund, 20 Minuten, habe mir vor 10 Jahren mal noch einen Laufband zugelegt. Da gab es Knieprobleme, das habe ich dann wieder fallen lassen. Und jetzt habe ich ein Rudergerät oder ich reite. Diese beiden Bewegungsformen, das würde mich interessieren, inwieweit die alternativ zum Gehen auch bei dieser PAKV Krankheit in Frage kämen.
Ja, ich gebe gleich mal weiter an unsere Expertin. Also Sie sind ja wirklich richtig fit unterwegs, hören Sie ja schon mal an. Ist immer gut mit dem Hund, muss man raus, ne?
Ja, Herr Jun, vielen Dank für Ihre Frage. Ja, natürlich, jede Form von Bewegung unterstützt natürlich die Bildung von Umgehungskreisläufen und unterstützt auch die Durchblutung von allen Geweben im Körper, also auch des Herzens und aller Muskulatur in Armen und Beinen. Das heißt, auch wenn Sie reiten oder wenn Sie die Oberkörper trainieren, also die Arme im Rudergerät und da werden ja auch die Beine trainiert, unterstützt das definitiv. Auch Ergometertraining ist natürlich eine sehr gute Unterstützung. Wenn jemand bereits eine Durchblutungsstörung der Beine hat, dann merken wir ganz oft, dass die besser Fahrrad fahren können die Patienten als laufen. Insofern ist natürlich wichtig, das mit dem Laufen zu kombinieren. Aber ich würde mal sagen, Sie machen wirklich alles richtig.
Ja, gut, dass Sie angerufen haben, Herr John. So können Sie jetzt beruhigt sich ja vielleicht Ihrem Hund wieder zuwenden und dann noch mal einmal um den Block gehen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und ich habe im Anschluss daran, wir haben auch per Mail eine Frage bekommen, wo wir gerade beim Thema Bewegung sind. Da wird gefragt, ob man auch einen Vibro-Shaper nutzen kann. Das ist ein Fitnessgerät, auf das man sich stellt und das schüttelt wohl so ganz.
Ja, ja, ich weiß, was gemeint ist. Dafür gibt es eigentlich keine wirklich guten randomisierten Untersuchungen. Also dazu gibt es keine Studiendaten. Ich würde immer empfehlen, Bewegung im Sinne von sich aktiv zu bewegen. Das ist das, was untersucht ist, was am besten hilft. Und was letztlich ja auch, wir wollen ja nicht nur die Beine trainieren, wir wollen den ganzen Körper trainieren. Und wenn Sie gehen und wenn Sie noch gehen können und laufen, was sehr, sehr gut ist, ist zum Beispiel einfach mal Nordic Walking Stöcke dazu nehmen. Dann haben Sie ganz elegant den Oberkörper und die Beine trainiert und das ist eine sehr effektive Trainingsmethode. Also ich würde Ihnen nicht empfehlen, diese Vibrationsgeräte zu verwenden. Ja, das mag bequem sein, aber wenn Sie nicht so mobil sind und nicht so gut laufen können, dann ist zum Beispiel ein sehr gutes Training bei PAVK. Sie stellen sich hinter einen Stuhl, halten sich an dem Stuhl fest und machen 10 Standsübungen. Morgens und abends 40 Mal, während Sie zum Beispiel hier Radio hören oder Fernsehen, die Nachrichten schauen. Das geht ganz einfach, das schaffen die Patienten, auch wenn sie nicht mehr ganz so fit sind. Und das ist sehr effektiv.
Okay. Herr Schirmer aus Magdeburg ist in der Leitung. Hallo, guten Tag.
Ja, hallo. Hallo. Meine Frage zu diesem Thema.
Ja?
Wenn in beiden Füßen von den Zehenspitzen bis zu den Knöcheln ein geringer Schmerz, eine Art Spannung besteht und dieser Bereich kälter ist als der Rest des Fußes, ich sag mal von der Fußferse und der Unterschenkel, ist das ein Anzeichen für eine Schaufensterkrankheit? Dieser Zustand ist schon nicht bloß ein Tag, sondern anderthalb Jahre.
Also das ist jetzt nicht so ein ganz typisches Symptom, kann aber durchaus mit einer Durchblutungsstörung zusammenhängen. Ich würde Ihnen tatsächlich raten, das sich einfach mal bei einem Angiologen vorzustellen, weil gerade die Durchblutung der Zehen können wir auch separat untersuchen. Und das ist sehr hilfreich. Das geht mit so kleinen Klammern, die setzt man an die Zehen. Und dann können wir schauen, wie viel Blut kommt in den Zehen an und können sicherlich kann man dann herausfinden, ob es von der Durchblutung kommt oder möglicherweise eine andere Ursache dahinter steckt. Aber ich würde Ihnen empfehlen, sich mal bei einem Gefäßmedizinerin, Gefäßmediziner vorzustellen.
Herr Schirmer, wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie möglichst bald einen Termin bekommen und dass das hoffentlich nichts Schlimmes ist. Vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Klein aus Berlin hat angerufen. Hallo, guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag. Frau Professor Klein hat ja sehr ausführlich erwähnt, wie man die Verbesserung der Durchblutung durch eine Ballontechnik machen kann. Was gibt es aber für Möglichkeiten für die feinen Arteriolen im Fuß und im Zeh? Da komme ich ja mit dem Ballon gar nicht hin.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir sind ja nicht verwandt, kann ich an dieser Stelle sagen, der Herr Klein und ich. Herr Klein, in der Regel ist die Durchblutungsstörung in den Zehen und im Fuß dadurch bedingt, dass die vorangeschalteten größeren Arterien verstopft sind, also dass quasi die Wasserleitung, die Hauptwasserleitung verstopft ist und dann die kleinen Adern schlechter durchblutet sind. Wir können tatsächlich noch sehr, sehr kleine Arterien behandeln. Bis zu 2 mm geht das noch ganz gut. Mein kleinster Ballon ist 1,5 mm, also das geht schon. Aber natürlich die ganz kleine, die Mikrozirkulation, die wird aber natürlich mit beeinflusst mit allem, was wir tun, um die Durchblutung zu verbessern. Und da ist es durchaus auch zum Beispiel hilfreich, wenn Patientinnen und Patienten beispielsweise einen Bluthochdruck haben, dass man Medikamente zur Bluthochdruckbehandlung einsetzt, die auch gefäßerweiternd wirken. Das wären die sogenannten zum Beispiel Hämmer des Renin-Angiotensin-Systems, die sogenannten ACE-Hämmer oder die Angiotensin-Rezeptor-Antagonisten, die Sartane. Damit kann man da auch schon mal ganz gut was bewirken.
Das heißt, dann setzt man noch zusätzlich auf die Kraft der Medikamente.
Genau. Wenn viele Patientinnen und Patienten haben ja einen Bluthochdruck und dann kann man auch genau die Medikamente einsetzen, die das noch zusätzlich mit unterstützen.
Herr Klein.
Eine Lasermethode, die das Ganze freibrennt, gibt es sowas schon?
Ja, tatsächlich hat man auch Laser eingesetzt, um Arterien frei zu bekommen. Aber nur für die großen Arterien. Problem ist, der Laser schießt nur geradeaus. Und viele unserer Arterien sind in der Kurve. Das heißt, der Laser hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Und die anderen Methoden, um die Arterien wieder zu eröffnen, wie zum Beispiel mit einem Ballon, wir können die frei fräsen, wir können Gerinnsel absaugen, wir können Stents verwenden, die haben sich eher bewährt.
Ich danke Ihnen für diesen Ausblick.
Ja, sehr, sehr gerne und bleiben Sie gesund.
Ja, danke schön für diese tollen Fragen. Wo Sie jetzt gerade auch den Stent erwähnt hatten, dazu haben wir eine Mail bekommen. Kann man nach Setzen eines Stents nach 3 Wochen einen 16-stündigen Flug antreten?
Ja. Okay, also sagen wir mal, es kommt natürlich immer darauf an, was der Patient hat. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt natürlich jemand einen Stent bekommen hat, ich sage jetzt mal nach einem Herzinfarkt, dann hängt es natürlich davon ab, wie das Herz ist, ne? Also wie der Patient insgesamt ist. Wenn der Stent jetzt zum Beispiel in der Beinarterie gesetzt wurde, dann spricht jetzt nichts gegen eine Flugreise, aber der Patient oder Patientin oder Hörerin, Hörer spricht ein wichtiges Thema an. Flugreisen können natürlich auch Gefäßprobleme machen, allerdings eher auf der venösen Seite. Wir haben ja natürlich bei Langstreckenflügen durchaus auch mal das Risiko einer Thrombose oder Lungenembolie. Da empfiehlt es sich tatsächlich bei langen Reisen ausreichend zu trinken, immer schön Fußgymnastik zu machen, immer mal aufzustehen. Auch bei einer Langstreckenreise ist das ganz wichtig. Gilt übrigens auch für eine lange Autofahrt und ist eine gute Prophylaxe für eine Thrombose. Aber was die PAVK angeht, also wenn ein Stent gesetzt wurde, spricht eigentlich nichts gegen eine Reise. Wenn allerdings eine akute Situation ist, der Patientin Wunden hat oder Ruheschmerz oder es eine kritische Situation war, dann nochmal bitte mit ihrem behandelnden Ärztinnen und Ärzt sprechen, ob aus der Erkrankung heraus eine Reise sinnvoll und möglich ist. Aber bezogen auf jetzt allein den Stent, spricht eigentlich da nichts gegen. Macht übrigens auch kein Problem bei der Sicherheitskontrolle. Haben manche Patienten auch mal Angst, dass es piepst, tut es nicht.
Ja, stimmt. Genau. Aber noch einmal, damit es ganz deutlich ist, das heißt, wenn ich eine Schaufensterkrankheit habe, kann ich auch eine Flugreise machen. Ich sollte nur vorher mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen, wie mein aktueller Zustand ist, aber ich brauche nicht automatisch eine Thrombosespritze, also eine Antithrombosespritze oder Thrombosestrümpfe.
Nein. Im Gegenteil, wenn Sie zum Beispiel eine PAVK haben, kann es durchaus auch ein Problem sein, eine zu viel Kompression kann sogar ein Problem sein. Das geht nicht immer. Da auch bitte die Ärztin, den Arzt fragen, der sie betreut. Und grundsätzlich spricht nichts gegen Reisen, gegen Flugreisen, Autoreisen. Da spricht nichts dagegen. Und wichtig ist nur, dass sie genug Medikamente dabei haben. Nicht, dass sie dann unterwegs feststellen, dass ihre Medikamente fehlen und dadurch ein Problem auftritt.
Ja. Dann haben wir einen Hörer aus Greiz. Hallo, guten Tag.
Ich grüße in die Runde. Hallo.
Ja, Gruß zurück.
Herzliche Grüße.
Grüße. Meine Frau, eine Frage. Welche Auswirkungen kann eine Verschlusskrankheit, wie wir sie hier im Thema haben, welche Auswirkungen kann das haben? Meine Frau hat eine Vollprothese bekommen, ist am Knie. Und der Heilungsprozess funktioniert nicht, die Diagnostik. Die Ärzte haben alles gemacht. Es ist eigentlich technisch in Ordnung von der Diagnostik. Es heilt nicht so richtig, die kann sich bewegen, es bleibt steif. Kann das sein, wenn man so eine unerkannte Verschlusssache hat in den Arterien, dass da so ein Abheilungsprozess verzögert wird oder schlecht funktioniert durch so eine Sache mit diesem Arterienverschluss?
Ja, grundsätzlich kann eine Durchblutungsstörung zu Wundheilungsstörung führen. Das heißt, nach einer Operation, dass eine Wunde nicht richtig verheilt. Sie führt üblicherweise nicht zu einer Störung der Beweglichkeit des Knies. Das würde jetzt nicht dazu passen. Und es kann sicherlich nicht schaden, wenn Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt, der Ihre Frau betreut, tatsächlich nochmal guckt, ob vielleicht die Pulse zu tasten sind am Bein, ob da vielleicht schon eine Auffälligkeit besteht und die Durchblutung mit der Doppler-Methode zu messen. Das kann man durchaus machen und es ist möglich, wobei, wenn sie noch eine Bewegungseinschränkung hinzukommt, glaube ich eher, dass es andere Ursachen hat. Aber es schadet sich ja nichts, eine Durchblutungsstörung auszuschließen.
Also dann vielleicht doch noch mal beim Arzt, bei der Ärztin vorstellig werden. Vielen Dank und gute Besserung auf jeden Fall, auf dass das besser werde.
Von mir natürlich auch.
Wir wurden auch gefragt per Mail, kann bei dieser Krankheit Schwindel auch ein Symptom sein und hilft Essig auch als Blutverdünner? Sind zwei unterschiedliche Aspekte, kam aber jetzt mit einer Mail.
Ja, also Essig als Blutverdünner, nein, davon würde ich definitiv abraten. Und wenn Sie eine Blutverdünnung brauchen, dann sollten Sie ein Medikament zur Blutverdünnung nehmen. Und das ist dann entweder zum Beispiel das klassische Aspirin, das ASS, oder eben das Clopidogrel, als um zwei Beispiele zu nennen. Zur Frage, ob es Schwindel machen kann. Nun, eine Durchblutungsstörung der Halsschlagader und des Kopfes kann natürlich auch Schwindel machen. Oder es gibt auch Patienten, die haben die Arterienverkalkung an den Armen und dann ist die Armschlagader eingeengt und manchmal, das ist ganz selten, stiehlt sich dann der Arm das Blut aus dem Kopf über die Halsschlagader. Und das kann tatsächlich passieren. Insofern ja, es kann eine Ursache von Schwindel sein. Es ist aber eine eher seltene Ursache für den Schwindel. Schwindel hat häufig ganz andere Ursachen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten vom Innenohr über neurologische Symptome oder aber auch ein Schwindel kann auch passieren durch Blutdruckschwankungen. Also da sollte man ganz genau nachschauen und da muss man ganz viele Dinge untersuchen. Aber eine seltenere Ursache kann auch eine Durchblutungsstörung des Arm-Kopf-Bereiches sein.
Aber in der Regel ist das Haupt- oder das erste Kennzeichen eigentlich für die PAVK, dass ich Schmerzen im Bein habe, wenn ich die länger beansprucht habe.
Ganz genau. Wichtig ist aber auch noch, wenn es jetzt die Arme betrifft, immer einmal an beiden Armen den Blutdruck messen. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, weil die Einengung, wenn sie die Armschlagadern betrifft und Sie haben auf einem Arm eine Einengung, dann können Sie da natürlich keinen normalen Blutdruck messen. Und manchmal habe ich Patienten, die sagen, ach, ich messe immer an meinem guten Arm. Und dann ist das der Arm mit einer Durchblutungsstörung und da ist der Blutdruck unter Umständen falsch zu niedrig gemessen. Also ganz wichtig, einmal sollte man an beiden Armen den Blutdruck messen, um zu schauen, liegt da auch ein Problem vor.
Wenn Arme und oder Beine nicht mehr ausreichend durchblutet werden, dann bereitet das Schmerzen und schränkt den Alltag deutlich ein. Wir haben in der Sprechstunde darüber gesprochen, wie es dazu kommt, wie man sich davor schützen kann und wie diese Durchblutungsstörungen behandelt werden. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen für Ihre Fragen und Anmerkungen, die Sie uns geschickt haben, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank an Sie, Frau Spinola-Klein, für Ihre Erklärung und Antworten. Es war alles sehr, sehr schön verständlich und wir hoffen, dass der ein oder andere sich jetzt mehr bewegt. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.